in dieser Folge.
Ich habe fing an zu reden und schon kam die Stasi und hat mich festgenommen und den Kameramann ins Auto geworfen. Meine Frau kam an, wollte uns da auch wieder rausholen. Da habe ich gesagt, hau jetzt ab, du musst zurück. Sonst, wenn die dich auch festnehmen, dann sind die Kinder, die waren noch ziemlich klein damals, dann sind die Kinder ganz allein zu Hause, das geht nicht. Und dann ist sie schnell weggerannt. Und erst haben sie noch versucht, hinterher zu rennen, aber dann ist sie da in der Menschenmenge verschwunden. Wir waren in der Arktis, sind wir mal gestrandet, irgendwo wirklich am Ende der Welt. Auf einmal war alles zugefroren und wir waren eingefroren mit dem Boot. Wir waren mit Inuits unterwegs, im Umkreis von 1000 Kilometer keine Menschen. Und wir sind da eingefroren mit dem Boot auf dem Wasser. Und da war die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben die Inuit gesagt, ja, keine Ahnung, wir müssen hier so lange warten, bis sich das Eis wieder öffnet. Ja, wann ist das denn? Ja, es kann morgen sein, es kann aber erst in 4 Wochen sein, keine Ahnung.
Heute haben wir aus Singapur zu Gast Johannes Hano. Hano ist seit über 20 Jahren Journalist für den ZDF. Unter anderem hat er die ZDF-Studios in Peking, Tokio, New York und Singapur geleitet. Außerdem wurde er in seinem Leben für den Grimme-Preis und International Emmy Award nominiert. Und zu guter Letzt ist Hano natürlich mit vielen zahlreichen Dokumentationen bekannt geworden. Hört zu und seid gespannt! Hallo Johannes, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
Hallihallo. Hi. Schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns unfassbar doll, dass du hier bist, weil unser Podcast ist noch relativ klein. Und dass wir als dritten Teilnehmer schon so einen Star haben, können wir selbst nicht glauben. Vielen Dank.
Ja, ich bin ja kein Star. Ich mache meine Arbeit und die mache ich gerne. Und ich glaube, dass das Erfolgsrezept ist. Wenn man seine Arbeit gerne macht, dann wird man auch gut da drin. Ich glaube, das ist echt die Basis. Das hat mir mein Vater immer gesagt.
Erzähl uns doch mal, woher kommst du und wie bist du aufgewachsen?
Woher komme ich? Ich bin in München geboren. Meine Mutter kommt aus Oberbayern, aus Waging, in der Nähe von Salzburg. Und wir sind aber schon als Kinder dann relativ früh mit meinem Vater und meiner Mutter nach Hamburg gezogen. Also ich fühle mich eigentlich eher als Hamburger. Da bin ich da auf dem Land groß geworden und wollte immer in die große, weite Welt hinaus. Das war immer mein Ziel, schon als kleines Kind. Und später dann, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, musste ich morgens immer über eine Brücke fahren, die über die A7 ging. Ich musste Richtung Lüneburg und dann habe ich da mal angehalten und habe die Autos gesehen, die alle nach Süden fahren. Und da habe ich denen hinterhergeschaut und gesagt, ich muss ganz weit weg. Das war so eine Sehnsucht, einfach wegzufahren und die Welt zu sehen. Und das hat sich dann irgendwie also festgesetzt und ich habe alles dafür getan, dass das auch klappt.
Johannes, erzähl uns doch mal gerne, wie bist du zum Journalismus gekommen? Wir haben gelesen im Internet, dass dein Vater auch Journalist war. Hat er dich dabei geinfluenced?
Ja, mein Vater war auch Journalist und deswegen wollte ich eigentlich nie Journalist werden, denn mein Vater war ein relativ berühmter Journalist und der war beim Fernsehen zu einer Zeit, als es quasi so keine Konkurrenz zum Öffentlich-Rechtlichen gab. Und jeder, der da damals gearbeitet hat, der war dann doch relativ schnell bekannt und ich wollte mir das nicht antun. Ich habe gesagt, ich mache was anderes. Und dann wollte ich eigentlich tatsächlich in die Wissenschaft gehen. Ich habe in Hamburg Politik und Jura studiert und mein Professor damals in Hamburg war der Meinung, ich sollte doch meine Doktorarbeit schreiben, vielleicht über den Aufstieg der Drachenstaaten in Asien, den wirtschaftlichen Aufstieg. Und das würde finanziert werden von einer großen Stiftung. Ich sollte da hinfahren, alles prima. Dann kam die Wende. Und alles Geld war futsch. Und zwar alles Geld, was man damals in solche Projekte gesteckt hat, das war weg. Und da hat der Professor gesagt, jetzt warte mal, das kommt schon wieder und so. Und dann habe ich die ganze Zeit überbrückt mit Arbeiten und so und wollte dann noch eine Doktorarbeit machen. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt nicht mehr. Also das ist jetzt Schluss, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich muss jetzt langsam Geld verdienen. Und dann hatte ich nebenbei Praktika immer mal gemacht, auch beim NDR, bei RTL, nicht bei RTL, sondern bei Spiegel TV war das damals. Und dann hat mir das doch relativ viel Spaß gemacht. Und das lief dann auch relativ gut. Und dann hatte ich eine Freundin und diese Freundin die wollte ich eigentlich heiraten und die hat sich dann getrennt von mir und hat ganz schnell einen anderen geheiratet. Und da war ich fix und fertig. Und da habe ich gesagt, jetzt, ich habe keine Frau mehr, die hat mit mir zusammengearbeitet, ich habe keine Wohnung mehr und ich habe gekündigt, ich habe keine Arbeit mehr. Da musste ich einfach irgendwas machen. Dann habe ich, also ich hatte nichts mehr vor, außer arbeiten. Und dann hatte ich aber über meine Praktika sehr gute Kontakte zum NDR damals, Hörfunk, und auch zum ZDF, wo ich überall Praktika gemacht hatte. Und da habe ich dann überall angerufen und habe gesagt, braucht ihr nicht irgendjemanden, der euch die Arbeit macht und so weiter? Und dann ging das ganz schnell. Dann habe ich beim NDR angefangen, Radionachrichten zu schreiben. Die haben mich gleich genommen, weil sie mich anscheinend in guter Erinnerung hatten als Praktikanten. Und dann konnte ich da arbeiten, habe ich morgens um 4 angefangen, die Frühnachrichten gemacht bis 10 und bin danach dann zum ZDF und habe dann da auch bis nachts um 1, bis die letzte Sendung, weil das war damals, ich weiß gar nicht, wie das hieß, heute Nacht oder so, hieß die Sendung, glaube ich. Das waren so Sendungen, die keiner machen wollte früher, also die Festangestellten, die da waren. Also dann, die haben mir das immer gegeben, als freien Journalisten. Und dann konnte ich da alles Mögliche machen und dann habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Wie gesagt, Frau weg, Wohnung weg und jetzt muss ich mich irgendwie ablenken. Und das habe ich mit Arbeit gemacht und das ging super gut. Und ich habe da relativ viel verdient als Freier, weil ich halt von morgens um 4 bis abends um ja oft 10, 11, 12, manchmal 1 Uhr nachts gearbeitet habe.
Wahnsinn.
Und am nächsten Morgen um 4 schon wieder da war. Und von dem Geld, das ich verdient habe, was wirklich ganz ordentlich war, habe ich relativ schlau, glaube ich, damals die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe mir ein Mobiltelefon gekauft. Das gab es damals nämlich noch gar nicht. Also das hatte nur der Chef und das war so eine Riesenkeule, die man mit zwei Händen festhalten musste. Und mit so einer riesen Ausklappantenne. Und habe ich mir gesagt, ich will auch sowas haben, aber das ist mir zu groß und schwer. Und da gab es dann damals gerade die ersten kleinen Handys. Nicht so wie heute, die ihr alle kennt mit den Smartphones. Und das waren einfach nur, konnte man halt mobil telefonieren. Mehr konnten die Dinger nicht. Aber das war relativ klein. Das war von, ich glaube, so eine Ericsson oder sowas. So eine Marke war das. Und damit war ich der Erste im ganzen Freundeskreis und auch überhaupt von den ganzen Kollegen, der ein eigenes privates Handy hatte, weil das hat damals immer 2500 Mark gekostet, was enorm viel Geld war.
Ja.
Das war wahnsinnig viel Geld für ein Gerät, das eigentlich nichts konnte, außer telefonieren.
Da kann man sich ja fast ein Auto von kaufen, oder?
Ja, da auf jeden Fall konnte man das damals fast davon. Aber ich habe das gemacht mit meinem selbstverdienten Geld und das war die beste Entscheidung, weil von dem Moment an habe ich meine Nummer überall bei den Redaktionen hinterlassen. Und wenn irgendwo was war, wussten die, also die anderen konnten sie oft nicht erreichen, aber mich konnten sie immer erreichen. Und das war, ich glaube, das war dann irgendwann, da ging es dann eigentlich richtig los. Das ging, war auf irgendeinem, ich weiß, war es ein Freitag oder so, ich weiß es nicht mehr, die Kollegen im Studio, in Hamburg war ich damals, die waren alle nicht mehr da auf dem Freitag und dann passierte das Zugunglück 1994, ich glaube, war das 94, ich weiß es nicht mehr, aber in Eschede mit vielen Toten. Und sie haben niemanden erreicht, sie brauchten dringend jemanden, der da hingeht. Und ich hatte das Handy. Und mich haben sie angerufen. Das war Steffen Seibert damals, der dann später Regierungssprecher wurde. Der war damals in der Sendung zuständig. Und der rief mich an und sagte, Johannes, du musst da unbedingt hinfahren. Wir brauchen jemanden. Und da bin ich da hingefahren. Und so kam eins zum anderen letztlich. Also ich war dann da, dann habe ich dort meine Lives gemacht und habe Stücke gemacht, vor allen Dingen für die frühen Sendungen damals, weil ich war noch nicht so, ich war noch ein junger Redakteur. Und war noch nicht für die Sendung zugelassen sozusagen, für die Heute und diese großen Sendungen. Da hat man mich noch nicht genommen, sondern das waren andere, die das gemacht haben. Die kamen dann später auch eingeflogen und so weiter, richtig mit dem Hubschrauber. Aber da war ich schon da und habe das alles schon, die ersten Geschichten machen können.
Wenn ich noch fragen darf, wie alt warst du da zu dem Moment?
Oh, da war ich schon relativ alt. Wie war das denn? Da war ich schon über 30, glaube ich, als das so richtig losging. Weil ich hatte studiert und dann habe ich die ganze Zeit auf meinen Doktor hin versucht hinzuarbeiten. Ich war relativ spät mit der Schule fertig. Ich habe 18 Monate Wehrdienst gemacht. Wir sind viel umgezogen als Familie früher. Und da war ich relativ, also für heutige Verhältnisse relativ alt. Aber ich muss sagen, das Coole war, viele waren eigentlich schon an mir vorbeigezogen, aber die hatten die Lebenserfahrung, die ich hatte, nicht. Ich war zwar älter als die anderen, aber ich hatte viel mehr Lebenserfahrung. Und ich habe das wahnsinnig schnell, habe ich das aufgeholt und viele dann überholt. Und das lag daran, dass ich halt was mitgebracht hatte, was viele nicht hatten, die noch jung waren und gleich in den Beruf gegangen sind. Und insofern, wenn ich mit meinen Kindern diskutiere oder mit anderen, ich sage immer, das Wichtigste, wenn man in den Beruf einsteigt, ist nicht nur dass man was gelernt hat in der Uni oder in der Lehre oder so, sondern dass man auch ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt. Ich kann jedem nur raten, sich die Welt anzuschauen, denn das, was man da erlebt, die Entscheidungen, die man treffen muss, die man dauernd treffen muss, die können dir nur helfen im Beruf, wo du auch dauernd Entscheidungen treffen musst, und zwar selbstbewusst. Wenn du Karriere machen willst, musst du Selbstbewusstsein entwickeln, und Selbstbewusstsein kannst du nur entwickeln, wenn du Dinge, die du dir vorgenommen hast, auch erreicht hast. Und je mehr du getan hast und je erfolgreicher du die abgeschlossen hast, desto selbstbewusster wirst du am Ende. Und das zeigt sich dann auch im Beruf. Und das war bei mir relativ, also es ging dann relativ schnell alles, ja.
Wahnsinn. Jetzt hast du ja keinen Journalismus studiert. Würdest du jetzt sagen, rückblickend, das wäre besser gewesen, Journalismus zu studieren?
Auf gar keinen Fall. Okay. Also ich meine, da streiten sich die Geister. Ich gehöre zu denen, die sagen, das bringt nichts, weil du musst ein gewisses Talent musst du mitbringen.
Okay.
Und das Handwerk lernst du. Man muss halt fleißig sein. Das sage ich den ganzen jungen Leuten. Ich habe viele junge Leute ausgebildet. Ich sage immer, das Wichtigste ist in unserem Beruf, das wird immer unterschätzt, das ist Fleiß. Mhm. Fleißig sein. Weil das ist wahnsinnig viel Arbeit. Dann gehört Talent dazu. Und durch das Fleißigsein lernst du dein Handwerk. Durch das Talent, das haben dann manche haben es halt nicht. Die können noch so fleißig sein, sie werden es einfach nie hinkriegen. Da kenne ich Leute und die haben das dann auch eingesehen. Und dann gehört Logistik noch zum großen Teil dazu. Also, dass man einigermaßen vernünftig logistische Entscheidungen treffen kann. Denn das wird in unserem Beruf, gerade im Fernsehjournalismus, oft unterschätzt, wie komplex die Aufgabe ist, Dinge zu organisieren, Teams zu organisieren. Wenn wir hier irgendwo hinfliegen wollen, zum Beispiel jetzt in Südostasien, wo ich zuständig bin, erstmal, es geht damit los, du musst Visa organisieren, was doch das Einfachste ist. Aber dafür musst du vorher schon mal, ich hab mich hier mit Botschaftern getroffen in Indien und aus Pakistan, um einfach schon mal schön Wetter zu machen, damit wir überhaupt mal ein Boot und überhaupt ein Visum kriegen. Dann fliegt man, dann ist man unterwegs, dann brauchst du vor Ort, du musst Autos organisieren, du musst Hotels organisieren, du musst irgendwie lokale Producer organisieren. An manchen Orten, wie zum Beispiel in der Ukraine, wo ich auch war, musst du dir Sicherheit organisieren oder wird sie dir organisiert vom Arbeitgeber. Da gehört wahnsinnig viel dazu. Und Logistik, so ein gewisses Logistiktalent braucht man schon auch in meinem Beruf oder in unserem Beruf. Das muss man da auch mitbringen.
Das heißt, man braucht aber auch ein gewisses diplomatisches Talent, wenn man sagt, man will Visa haben für Länder, wo man sie vielleicht sonst nicht so einfach bekommt?
Also mir war das früher nicht so klar. Also es ist mir erst klar geworden, als ich im Ausland war. Also ich war ein relativ undiplomatischer Typ als Journalist eigentlich immer, als ich noch in Deutschland war. Da hat es auch immer wieder mal Ärger gegeben. Aber ich habe das im Ausland gelernt, vor allen Dingen in China. Also ich habe so oft dort, bin ich vorgeladen worden sozusagen, im Außenministerium, um mich selbst zu kritisieren für das, was ich da gemacht habe, dass man da dann schon lernt, irgendwie, also diplomatisch mit solchen Konflikten umzugehen. Uns wurden Visa verweigert und solche Dinge. Wir wurden von der Stasi beobachtet und nicht nur beobachtet, sondern meine Frau wurde sogar zusammengeschlagen. Und da muss man einfach gucken, wie geht man dann, also welche Eskalationsstufen hat man, wie geht man erstmal diplomatisch damit um? Wie muss man versuchen, einerseits den Ball flach zu halten, auf der anderen Seite aber auch seinen Job durchzuziehen und dann ganz am Ende auch nicht sich irgendwie an die Wand spielen zu lassen. Und das habe ich tatsächlich erst im Job gelernt, muss ich sagen. Okay. Aber vielleicht habe ich ein bisschen Talent auch dafür gehabt, mit Leuten umzugehen. Also Sozialkompetenz spielt schon auch eine Rolle in unserem Beruf.
Und wenn man jetzt dann als aktueller Student sagen will, man will in die Richtung Journalismus, wie fängt man da an, einfach Praktika machen? Oder wie schwierig ist es dann vielleicht noch, wenn man aktuell für eine Zeitung arbeitet, dann irgendwann in den Fernsehjournalismus zu wechseln? Sind diese verschiedenen Arten irgendwie komplett unabhängig voneinander? Was würdest du da sagen?
Also erstmal, wenn man in den Journalismus will, dann muss man, glaube ich, mit Praktika und sowas anfangen. Also einfach mal zu gucken, ob einem das Spaß macht. Denn ich glaube, manche Leute leben, und das habe ich immer wieder erlebt, da gibt es große Unterschiede. Da gibt es Leute, die kommen in so ein Praktikum und sie denken, dass sie übermorgen schon Auslandskorrespondentin oder Korrespondent sind oder Moderatorin der Tagesthemen oder sowas. Gibt es wirklich. Und die haben noch überhaupt nicht verstanden, was hinter dem Job steht, sondern die sehen das nur und denken, das ist doch alles ganz einfach, das kann ich auch. Für die ist es ganz gut zu sehen, dass es viel komplexer ist, und da gibt es dann auch den einen oder anderen, der dann relativ schnell merkt, oh nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, da gehe ich lieber wieder. Dann gibt es die Leute, die das wirklich wollen, und da merkt man schon, und da bin ich dann auch sehr immer dahinterher, diese Leute zu fordern und zu fördern. Also den jungen Leuten, die das wirklich wollen, eine Chance zu geben. Da muss man aber auch gucken, wo man landet. Je größer das Office ist, in dem man landet, desto wie überall, desto schlechter die Chancen. Ich habe halt in den Büros, die ich geleitet habe, so mit Peking oder jetzt hier in New York oder hier in Singapur, das ist halt übersichtlich und da ist man sehr eng beisammen und ich kann die Praktikantinnen und Praktikanten sehr eng einbinden in die ganzen Rechercheprozesse, die wir hier machen und das macht denen, glaube ich, relativ viel Spaß. Also ich habe da eigentlich immer nur Gutes dann auch als Feedback gehabt. Also man sollte schon bei der Auswahl des Praktikums sich angucken, wo man landet. Es gibt auch, wie gesagt, so Großredaktionen, da sitzt man in der Ecke und da passiert gar nichts.
Wie viele Leute arbeiten dann in so einem Auslandsbüro oder Auslandsstudium im Durchschnitt?
Ja, das kann man nicht sagen. Also das ist hier in Singapur haben wir jetzt 6 Leute und dann haben wir in den einzelnen Ländern noch freie Producer. In New York waren wir nur 4. Es gibt aber auch Studios wie in Peking und in Tokio, was ich geleitet habe, da waren wir 26, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Oder das Gleiche hast du dann auch in Washington oder Brüssel. Das sind dann Riesenstudios. Aber da ist der Output entsprechend dann auch ein anderer. Ne? Also der Bedarf, die Nachfrage ist da auch größer.
Ich hätte noch eine Frage. Wenn man sich bei dir für ein Praktikum bewirbt, worauf achtest du in der Bewerbung?
Das ist jetzt eine schwere Frage, weil also das Erste, worauf ich achte, ist ob jemand schon mal Interesse gezeigt hat. Also es gibt tatsächlich Anschreiben, da schreiben die Leute, bewerben sich beim ZDF und schreiben rein, dass sie es gerne mal bei der ARD arbeiten würden, wo ich dann denke, naja, gut, also da hat jemand gar nicht aufgepasst. Und so, das ist dann im Journalismus halt schlecht, also wenn schon diese ersten kleinen Sachen nicht stimmen. Also das sollte schon alles Hand und Fuß haben bei so einer Bewerbung. Es sollte glaubhaft sein, dass jemand das Interesse hat, weiterzukommen und den Weg zu beschreiten, weil dann weiß ich auch, dass ich die oder denjenigen dann auch ein bisschen triezen kann, fordern kann. Und dass er dann nicht gleich irgendwie ja, heulend in der Ecke steht, wenn er sagt, du musst heute aber die Nacht durcharbeiten, sondern ich weiß, da ist jemand engagiert, der will das auch und dem kann ich das auch zumuten, da jetzt Dinge mal zu machen, die ein bisschen anstrengender sind. Das finde ich schon auch wichtig. Also darauf kommt es auch an. Natürlich spielt es eine Rolle, gerade in den Auslandsstudios, weil das natürlich weit weg ist und weil das in so einem kleinen Rahmen dann auch stattfindet, dass da jemand kommt, der vielleicht schon mal ein Praktikum vorher gemacht hat. Also nicht jemand, der sich mal ausprobieren will, sondern jemand, der schon weiß, was einen ungefähr erwartet. Also, dass man da nicht bei Null anfangen muss. Das ist wichtig. Und dann kommt es auch ein bisschen auf das persönliche Anschreiben an. Also eine meiner Lieblingsgeschichten beim Praktikanten war, hat sich einer beworben und der hat so dermaßen auf dicke Hose gemacht. Der hat ein abgeschlossenes Jurastudium und hat da geschrieben, also nach dem Motto, also dass er eigentlich die nächste Studie übernehmen wird. So hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich zu meinem Verwaltungschef da gesagt, komm Robert, den nehmen wir jetzt, dem zeigen wir, was eine Hake ist. Der kriegt es jetzt mal gezeigt. Und dann kam der und der war wirklich gut. Und wir sind heute beste Freunde. Heute ist er Korrespondent für ein großes Magazin. Wir sind sehr gute Freunde geworden. Und das hat mich einfach, das war so persönlich, hat mich das gereizt. Ich wollte einfach wissen, wer so eine große Klappe hat, der soll sich mal zeigen, ob er das auch wert ist, was er da aufgeschrieben hat. Und das wollte ich einfach wissen. Da war ich einfach dran interessiert.
Mega cool, vielen Dank für den Realitätscheck. Wo wir gerade bei, ich sag mal, etwas schwierigeren Situationen zu sprechen kommen. Du hattest angesprochen, du warst lange in China und deine Frau wurde angegriffen.
Ja.
Was ist damals passiert? Also online kann man nachlesen, dass du selbst 2011 in China festgenommen wurdest. Könntest du uns da irgendwie mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Also meine Frau hatte mitgearbeitet als Producerin. Das war damals, als wir nach China gegangen sind. Sie kommt ursprünglich aus China und mein Intendant und mein Chefredakteur haben damals gesagt, wir wollen, dass sie nach China gehen, aber wir wollten sie gerne im Paket mit ihrer Frau, denn die war auch Journalistin beim ZDF. Und das war für mich und auch für das ZDF und letztlich dann für die Zuschauer ein großes Glück, denn meine Frau kannte sich halt wahnsinnig gut aus, sie war aber deutsche Staatsbürgerin. Ja? Sie kannte sich aus, sie hatte viele Kontakte und das hat mir sehr geholfen, dort anzukommen. Und deswegen konnten wir Dinge tun, die viele andere nicht tun konnten. Also weil wir einfach einen anderen Zugang hatten. Wir hatten einen besseren Zugang. Und man muss es so sehen. In China, viele Mitarbeiter, ob sie es wollen oder nicht, müssen für die Staatssicherheit arbeiten. Ich hatte mal einen jungen Mann angestellt, der kam zu mir, nachdem ich ihn angestellt hatte. Johannes, also ich muss dir was sagen. Die Stasi war da und die will, dass ich für sie arbeite. Und dann habe ich gesagt, ja, das war mir klar, aber dann mach das doch, dann kriegst du zwei Gehälter, ist doch gar nicht schlecht. aber dann, ich erwarte von dir nur, dass du ehrlich mit mir bist und dass du mir sagst, was sie von dir wollen. Und dass du keine Mitarbeiter irgendwie verrätst, dann ist mir das wurscht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Mein Gefühl war immer, dass sie ehrlich und fair mit mir waren und dass die Mitarbeiter, aber der Druck, dem die armen Kerle da ausgesetzt sind und die armen Mitarbeiter, der ist natürlich enorm. Die Stasi kommt nicht zu mir direkt, das hat sie später dann auch gemacht, aber die geht natürlich erstmal an die chinesischen Kollegen ran, weil auf die kann sie direkt Druck ausüben. Das geht beim deutschen Staatsbürger nicht so einfach. Ich meine, wir kamen mal nach Hause und da war die Tür offen und da dachte ich, das ist ja merkwürdig, haben wir die Tür nicht abgeschlossen oder was? Wieso ist denn die Tür offen? Dann sind wir reingekommen in die Wohnung und dann waren die Bilder an der Wand alle umgedreht. Das heißt, da kam jemand, die sind nur reingekommen, um uns zu zeigen, wir sind überall, ihr könnt euch vor nichts vor uns verbergen, wir sind immer da. Also das heißt, das war ein ganz offener Verfolgungsdruck, den man uns gezeigt hat. Und was mit meiner Frau passiert ist, ich war gar nicht da, ich war in Deutschland, weil ich meine Dokumentation Chinas Grenzen davor gestellt hatte. Und sie war mit einem Kamerakollegen Amerikaner beim Staatsratsgebäude, gab es eine lange Schlange von Petitionären, die dort ihr Recht eingefordert haben. Weil in China ist ja kein Rechtsstaat, sondern am Ende kannst du eine Petition einreichen bei irgendeinem Parteigremium oder im Staatsrat und die entscheiden dann. Und es waren sehr viele und wir haben da gedreht, das durften wir auch. Wir hatten auch, was heißt Drehgenehmigung, aber das war öffentlich und wir hatten unsere Akkreditierung, das heißt, war alles kein Problem. Und dann kam auf einmal so ein Zivilpolizist an, der unseren Kameramann, er wollte ihm die Kamera wegreißen, damit er das nicht dreht. Und dann ist meine Frau dahin und der hat das, Kameraleute verteidigen ihre Kamera wie ihr Baby. Also der hat sich da um die Kamera festgekrallt und so weiter und festgehalten, dass sie ihm das nicht wegreißen können, die Kamera. Und dann fing er an, den Kameramann zu schubsen und so weiter. Und meine Frau ist relativ mutig. Also mit der möchte sich keiner von euch anlegen. Ja, also die ging dann dahin und hat den Stasi-Schergen gesagt, die sollen ihn jetzt in Ruhe lassen. Und hat gesagt, so stopp jetzt, Schluss. Und dann hat der seine Kung-Fu-Techniken rausgeholt und sie grün und blau getreten.
Wahnsinn. Ja. Du meine Güte.
Die Polizei stand dabei. Eine andere Producerin, die dabei war, hat der Polizei gesagt, sie müssen was unternehmen, tut was. Meine Kollegin wird zusammengeschlagen und hat der Polizist nur auf die Uhr geguckt und hat gesagt, ihr seid schon ganz schön lange, vielleicht ist es besser, wenn ihr jetzt verschwindet. Das war alles. Und mich selbst haben sie nie verprügelt, aber mich selbst haben sie, da gab es den, vielleicht erinnert ihr euch den arabischen Frühling, und dann gab es im Zuge des arabischen Frühlings, gab es auch in China Demonstrationen, oder angekündigt, das waren gar keine Demonstrationen, da war was angekündigt. Und wir sind da mal hingefahren und wollten gucken, was passiert. Und standen da, und dann, das war an der Chang'an, an der großen Straße, unter Wang Fujing. Und überall Polizei und Stasi. Und dann bin ich zu so einer Polizistengruppe gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt ein Live machen, ist das okay? Weil ich will jetzt keinen Ärger haben, wegen so einem Scheiß. Ja? Und da haben die gesagt, ja, mach ruhig und so, kein Ding. Und ich habe mich aufgebaut und ich fing an zu reden und schon kam die Stasi und hat mich festgenommen und den Kameramann ins Auto geworfen. Meine Frau kam an, wollte uns da auch wieder rausholen. Da habe ich gesagt, hau jetzt ab, du musst zurück, sonst wenn die dich auch festnehmen, dann sind die Kinder, die waren noch ziemlich klein damals, dann sind die Kinder ganz allein zu Hause, das geht nicht. Und dann ist sie schnell weggerannt und erst haben sie noch versucht, hinterher zu rennen, aber dann ist sie da in der Menschenmenge verschwunden. Naja, und dann haben sie nur mich und den Kameramann mitgenommen und das war dann mit Verhör und allem, die wollten unser Material haben und wir haben sie nicht geben wollen und ich habe gesagt, ich gebe euch das nicht, weil die wollten es ihnen das geben, damit es nachher nicht heißt, sie hätten uns das weggenommen, sondern wollten uns so unter Druck setzen, dass wir ihnen das geben und ich habe gesagt, nee, wenn ihr es haben wollt, müsst ihr es aus der Kamera rausnehmen, ich gebe es euch nicht. Naja, und so ging das den ganzen Tag, habe ich die Botschaft noch anrufen können und habe gesagt, wir werden hier festgehalten und naja, irgendwann hat sich das dann am Abend aufgelöst, sehr chinesisch. Die wollten alle nach Hause zum Essen und ich wollte auch nach Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einen Vorschlag. Ich unterschreibe das, aber ich schreibe mir selber auf Deutsch schreibe ich dazu, dass ihr mich gezwungen habt und ich gegen meinen Willen festgehalten worden bin. Und ihr schreibt da was auf Chinesisch, was ihr wollt, und ich schreibe auf Deutsch das daneben. Und da haben sie sich drauf eingelassen und so konnten wir nachher beide sagen, also ich hatte das schriftliche Ding, ich meine, ich habe es nie in die Hand bekommen von denen, aber auf dem, was ich unterschrieben habe, stand eben handschriftlich drauf, dass ich gegen meinen Willen festgehalten worden bin und gezwungen wurde, das Material rauszurücken. Und dann haben sie uns gelassen, weil sie wohl gedacht haben, dass sowieso niemand meine Handschrift lesen kann in der Behörde. Nein, aber das waren schon viele merkwürdige Geschichten, die wir da erlebt haben. Und da muss man auch für gemacht sein. Also das ist manchmal schon sehr, sehr anstrengend gewesen, auch psychisch.
Ist das eher, was dich anspornt, dass du weiter journalistisch tätig bist?
Absolut.
Okay.
Absolut. Also würde dich nicht abschrecken? Nein, das Abschrecken, das gibt's nicht. Also sie haben dann mal gedroht. Dann kam ein Mitarbeiter und der sagte, ja, seine alten Schulkameraden, Studienfreunde, die seien jetzt bei der Stasi und die hätten ihn angerufen und hätten gesagt, ob ich denn keine Angst hätte. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Angst. Wovor soll ich denn Angst haben? Deine Freunde passen schon auf mich auf, denn jeder weiß, wir werden total überwacht. Und wenn mir irgendwas passiert, weiß jeder, dass deine Freunde dahinter stecken. Denn sonst passiert mir nämlich gar nichts hier in diesem Land. Ja, aber hast du denn keine Angst um die Kinder, um deine Kinder, wenn die zur Schule gehen? Und da habe ich dann gesagt, jetzt ist Schluss. Also da hört der Spaß dann auf. Wenn meine Kinder, wenn das irgendwie ins Spiel kommt, dann wird es richtig ernst. Und naja, das wäre da so eine Geschichte gewesen. Aber auch da habe ich dann gesagt, die werden da nichts unternehmen. Aber Drohungen und Andeutungen hat es da immer gegeben. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man schon verloren. Man muss allerdings schon wissen, und da geht es jetzt gar nicht mal so sehr, also ich glaube mal so ein staatlicher Akteur wie die chinesische Stasi, die sind rational. Mit denen, also das Risiko kann man kalkulieren. Viel gefährlicher ist es, wenn du vor Ort bist. Wir waren mal auf den Philippinen in so einer Krise und da fällt ja wenn die soziale Ordnung total zusammenbricht und es keinerlei Struktur mehr gibt und du überall Banden hast, die irgendwie zusehen, dass sie überleben oder versuchen, Kapital aus der Krise zu schlagen, da wird es dann schon schwierig. Und da kommt dann Organisationstalent. Wir hatten einen Kollegen, Uli Gack, der war vor mir da und der hat angefangen, eine Struktur aufzubauen. Da haben wir dann tatsächlich in einem Dorf übernachtet und wir hatten einen Generator dabei und Sprit. Wir konnten Strom erzeugen, weil die hatten keinen Strom mehr, die konnten unsere Handys laden und die haben dann auf uns aufgepasst. Das heißt, die haben mit ihren Macheten und die hatten keine Gewehre, die hatten Macheten und Speere und Bogen und alles Mögliche. Die haben sich um unser Haus aufgestellt und haben aufgepasst, dass uns keiner was wegnimmt, dass uns keiner beklaut oder angreift, weil sie wussten, sie haben auch von uns was. Wir haben dann geholfen, das Dach ihrer Kirche zu reparieren. Wir hatten einen Cutter, der hatte in Irland gerade, ist auch ein Freier, der hatte in Irland gerade sein Haus renoviert und der wusste, wie sowas geht. Und dann hat der, während wir draußen waren drehen, hat der geholfen, das Dach zu renovieren und konnte das viel besser als die Locals da. Und der hat auch wir haben dann das aufgetrieben, ein bisschen Werkzeug und Planen und sowas. Aber dafür hatten wir Schutz. Ja, und das muss man dann, solche Sachen musst du dann vor Ort organisieren. Aber das ist halt wahnsinnig spannend auch. Ne? Das ist halt schon auch das Tolle an dem Beruf. Es ist nicht 0815.
Wahnsinn.
Damit man sich das als Zuhörer besser vorstellen kann, bevor du dann so eine Reise antrittst oder du weißt, okay, ich muss jetzt spontan irgendwo hin was aufnehmen, hast du dann theoretisch schon einfach immer Backup-Pläne, so immer so einen Notfallplan und irgendwie so 5 Telefonnummern, die du jederzeit anrufen kannst?
Was ich habe, ist, ich habe auf jeden Fall, es kommt drauf an, wo ich was ich mache und wo ich hingehe. Wenn du in der Arktis unterwegs bist, ist es anders, als wenn du in Singapur unterwegs bist oder in Pakistan oder so oder in Amerika irgendwo. Also es kommt sehr darauf an, wo du hingehst und du musst dich halt auf jede Reise speziell vorbereiten. Gerade wenn das jetzt, ich sag mal, Orte sind, an die man nur schwer erreichen kann, wie in der Arktis. Da haben wir so Notfallkits dabei gehabt. Wir haben natürlich immer ein Satellitentelefon dabei. Wir waren in der Arktis, sind wir mal gestrandet, irgendwo wirklich am Ende der Welt. Auf einmal war alles zugefroren und wir waren eingefroren mit dem Boot. Wir waren mit Inuits unterwegs, im Umkreis von 1000 Kilometer keine Menschen. Und wir sind da eingefroren mit dem Boot auf dem Wasser. Und da war die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben die Inuit gesagt, ja, keine Ahnung, wir müssen hier so lange warten, bis sich das Eis wieder öffnet. Ja, wann ist das denn? ja, es kann morgen sein, es kann aber erst in 4 Wochen sein, keine Ahnung. Ja, das hängt vom Wind ab und von den Temperaturen. Und dann hast du aber nur begrenzte Lebensmittel dabei und die Eisbären sind da vor Ort, da musst du auch aufpassen. Und da haben die Jäger da drumherum, die haben auch aufgepasst. Also die hatten so ein paar Inuit-Jäger waren dabei. Aber wir mussten auch weiter und mussten zurück. Und da haben wir dann mit dem Satellitentelefon, konnten wir dann von vor Ort ich habe dann mit meinem Büro in New York telefoniert und habe denen gesagt, pass auf, ihr müsst jetzt irgendwie gucken, ob ihr uns einen Rettungshubschrauber schicken könnt. Wer weiß, also theoretisch nicht, dass wir den jetzt sofort brauchen, aber wir müssen jetzt die Optionen checken. Und die genaue Location wird dann mit dem Garmin durchgegeben, also so einem GPS-Tracker, sodass die auch wissen, wo die hin müssen, wenn es denn soweit kommt. Also das muss man schon vorher sich überlegen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Risiko nicht zu kalkulieren. Also ich bin sehr bereit, erstmal solche Risiken einzugehen, aber nur kalkuliertes Risiko. Also einfach so in den Wahnsinn gehen, das mache ich nicht. Ich habe zum Beispiel eine andere Geschichte in der Ukraine, eine sehr traurige Geschichte. Ich war letztes Jahr war ich in der Ukraine. Und wir haben da versteckt mit einem Brigadekommandeur an der Südfront uns getroffen und haben da gesprochen und so weiter. Und dann kamen wir raus aus dem Haus, in dem wir uns getroffen hatten. Und dann kamen gerade 2 Franzosen an, die auch mit dem sprechen wollten. 2 junge französische Kollegen, viel jünger als wir alle. Und die wollten nach dem Interview weiterfahren. Wo war das? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber irgendwo an der Ostfront. Weil dort wollten sie dabei sein, wie Ukrainer evakuiert werden über eine Straße, die unter Dauerbeschuss der Russen lag. Und da habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig? Das kannst du nicht kalkulieren, das Risiko. Also du weißt nur, dass da diese Straße dauernd unter Feuer liegt. Wir machen das nicht, ich würde es an eurer Stelle auch nicht machen, weil das Risiko ist einfach nicht kalkulierbar. Ja, einen Tag später war einer tot und der andere schwer verletzt. Die sind dahin und haben es gemacht.
Wahnsinn.
Und ich habe immer gesagt, also ich bin bereit, hohe Risiken zu gehen, aber ich muss diese Risiken kalkulieren können. Und mich einfach nur in ein Abenteuer stürzen geht nicht. Das mache ich nicht. Dafür, ich habe Familie und ich will die wiedersehen. Und ich habe vor allen Dingen auch die Verantwortung für ein Team, das dabei ist. Es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch um mein Team, für deren Leben ich auch mitverantwortlich bin. Also mache ich bestimmte Dinge nicht. Und oft ist es so, dass ich dann auch mit dem Team spreche vorher und sage, wollen wir das machen? Seid ihr bereit, das zu machen? Fukushima war sowas. Da wollte niemand. Ich habe nur einen Kollegen gehabt, der war bereit, da überhaupt mit hinzugehen. Und wir waren dann auch tatsächlich drin in dem Sperrkreis, in der Sperrzone und so weiter. Aber dazu kannst du ja niemanden zwingen, sondern das ist auf freiwilliger Basis. Und dafür musst du dann auch die Leute finden, die dann bereit sind, das zu machen. Und du musst das Risiko kalkulieren können.
Sprechen wir vielleicht mal über ein bisschen was weniger Brenzliches. Du hast ja auch viel schon über Trump und die Zeit, in der du in den USA warst, eben viel über die amerikanische Politik berichtet. Wie ist da gerade so deine Einschätzung jetzt, wo nächstes Jahr wieder Wahl ansteht? Wie siehst du das? Glaubst du, Trump kann nochmal Präsident werden?
Also, ich muss mal ein bisschen angeben. Ich habe 2015 zu denen gehört, die gesagt haben, Trump wird Präsident. Da war der noch nicht mal nominiert. Aber ich bin durchs Land gefahren und habe gemerkt, da stimmt was nicht. Also Hillary Clinton wird es auf keinen Fall. Die Leute hassen Hillary. Da ist kein anderer. Also und Trump, ich saß zu Hause und immer wenn der Trump an den Fernseher kam, sind meine Kinder rausgekommen und haben sich das angehört. Und sobald er aufgehört hat, sind sie wieder weggegangen. Da habe ich gemerkt, oh oh. Also wenn man selbst meine Kinder schon vor den Fernseher gehen, dann muss der Typ hat irgendwas, was die anderen nicht haben. Also ich habe damals gewettet auf Trump und weil der Gegenkandidat so schwach oder die Gegenkandidatin so schwach und verhasst war, dass es klar war. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich hat Trump keine Chance mehr. Denn wenn man sich anschaut, wie Amerika funktioniert, wir haben eine Dokumentation mal gemacht, die gekaufte Demokratie. Wenn du kein Geld hast, in Amerika hast du keine Chancen, gewählt zu werden. Wer das meiste Geld hat, der gewinnt in der Regel auch. Also und Big Business hat Trump beim ersten Mal unterstützt, viele Leute, die wollten unbedingt eine Steuerreform haben, die wollten auch den konservativen Supreme Court haben, damit sie wissen, dass ihre Interessen immer geschützt sind. Also Corporate und das reiche Amerika stand eigentlich hinter so einem Trump, den sie nur als Kasper betrachtet haben, aber als nützlichen Idioten, der ihre Interessen durchsetzt. Hat er dann auch gemacht, politisch hat er nicht besonders viel auf die Reihe gekriegt. in seiner Amtszeit, außer dass er eben die Steuerreform und den durchgezogen hat, der die Milliarden, also wirklich viele Milliarden, die Reichen reicher gemacht hat und die Unternehmen entlastet hat. Und er hat seinen Supreme Court durchgesetzt. Deswegen glaube ich, habe ich immer gesagt, also die haben doch alles schon bekommen, was sie wollten. Und weil am Ende das Geld entscheidet in Amerika in gewisser Weise. Die ihm diesmal das Geld verweigern werden, hat er diesmal keine Chance. Weil die wollen nicht jetzt, die amerikanische Wirtschaft brummt mehr als jede andere Volkswirtschaft in der Welt. Und warum soll man ein solches System, wo man so viel Geld verdienen kann gerade, ausgerechnet in Amerika, warum soll man das jetzt mit einem Präsidenten dort an die Spitze stellen, der alles ins Chaos stürzen wird, der die Welt ins Chaos stürzen wird, der wird als erstes aus der NATO austreten, der wird zu Hause einen Rachefeldzug gegen das FBI, gegen die CIA, gegen Richter, gegen Politiker anzetteln. Amerika wird auseinanderfallen. Da kann kein vernünftiger Amerikaner Interesse dran haben.
Heißt, du glaubst auch gar nicht, dass er als Kandidat von den Republikanern aufgestellt wird?
Ich weiß gar nicht. Doch, das hatte ich gedacht. Mittlerweile sehe ich das aber so, und da spielen leider die großen internationalen Krisen, das spielt alles eine Rolle. Joe Biden hat damals gewonnen mit einer großen Mehrheit, weil er eine Koalition gebildet hat von progressiven Linken, also ganz links im politischen Spektrum, bis hin zu konservativen Republikanern, die gesagt haben, alles außer Trump. Also, weil wir sind, die stehen zur amerikanischen Verfassung, und die haben gesagt, also egal, ob da nun die Progressiven, das ist alles wurscht, über Politik können wir später sprechen, aber es geht jetzt um unser politisches System. Es geht darum, ob Amerika als Demokratie überleben kann. Und Trump ist jemand, der unser politisches System zerstören will. Also hat Biden es geschafft, diese Koalition am Leben zu erhalten, am aufrechtzuerhalten. Ja? Also so zwischen ganz links und ganz konservativ. Und jetzt mit dem Krieg in Israel sieht man, wie das bröckelt. Die Koalition, also Biden ist dazwischen, die Linke lehnt sich auf, schon beim Ukraine-Krieg hat das angefangen. Da machen viele nicht mit. Jetzt beim Krieg in Gaza siehst du auch, dass viele Linke in dem Bündnis sich gegen die Politik des amerikanischen Präsidenten stellen. Und ihm bröckelt an jeder Ecke gerade sozusagen die Unterstützung weg. Und insofern weiß ich nicht, und dann gibt es mittlerweile auch noch mehrere Kandidaten, die gegen ihn antreten. Cornell, wie heißt er nochmal? Ein Professor aus Harvard, ein schwarzer Professor aus Harvard, glaube ich, Cornel West, der viele linke Stimmen kriegen wird. Dann gibt es die grüne Kandidatin Jill Stein, die schon bei der ersten Trump-Wahl dafür gesorgt hat, dass bestimmte Stimmen einfach wegbrechen, also nicht an die Demokraten gegeben werden. Und das muss man wissen ja in Amerika. Es reicht ja oft ein paar Stimmen in einem Bundesstaat, die man mehr hat, 20.000 Stimmen reichen, und die machen Millionen Stimmen ungültig quasi, weil ich gewinne einen Bundesstaat und den gewinne ich mit 20.000 Stimmen. Im anderen Bundesstaat gewinnt Biden mit 5 Millionen Vorsprung. Interessiert aber kein Mensch, weil das dem Bundesstaat nachher dann die Wahl zertifizieren, die Wahlleute dort. Und insofern kann es durchaus sein, dass Biden, wie auch Hillary Clinton, vielleicht wieder eine absolute Stimmenmehrheit erzielt. Aber weil es so viele Kandidaten gibt, die antreten und auf seiner Plattform fischen, kann es durchaus sein, dass ihm nachher in irgendeinem Bundesstaat 20.000 Stimmen fehlen und er damit 20 Wahlleute zu wenig hat, um wieder Präsident zu werden.
Ah, interessant.
Ich hätte noch eine Frage zu deinem letzten Projekt. Du hattest uns vorher noch erzählt, du warst in Indien. Was hast du da gemacht?
Also ich war zweimal in Indien jetzt schon, und das erste Mal war ich eigentlich nur da, da kommen wir wieder auf die Diplomatie. Ich bin da hingefahren, weil es gab unglaubliche Schwierigkeiten in der Vergangenheit, Visa zu kriegen. Und Indien ist ein so wichtiges Land, dass wir das aus der Berichterstattung nicht rauslassen können, sondern im Gegenteil, wir müssen wissen, was da passiert, denn Indien wird eine der größten Volkswirtschaften bald sein. Und zu wissen, wie das Land tickt, ist für uns halt sehr wichtig und auch unser Auftrag. Und ich bin jetzt erstmal hingeflogen, weil die immer gesagt haben, also wenn du Journalist bist, kriegst du nur ein einmaliges Visum. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal mit euch reden, zu einmaligen Einreisevisum. Und dann haben sie mir ein doppeltes gegeben, aber mit der Auflage, dass ich nicht arbeiten darf, sondern nur mit ihnen mal sprechen kann. Und dann bin ich da sozusagen hin und habe mit dem Regierungssprecher mich getroffen. und mit dem Chef der Visa-Abteilung dort, auch mit dem deutschen Botschafter und noch mit ein paar indischen Experten und habe einfach versucht, mal klarzumachen, warum es für uns wichtig ist, in Indien zu sein und warum es, glaube ich, in beiderseitigem Interesse ist, dass wir das machen, weil Deutschland ist ein wichtiger Partner und es ist wichtig, auch für die Deutschen zu verstehen, was in Indien passiert und das kann nur in unserem gemeinsamen Interesse sein. Also ich wollte einfach mal schön Wetter machen sozusagen und das hat auch funktioniert, zumindest jetzt beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie das weitergeht, wenn man dann auch mal Berichte macht, die vielleicht kritischer sind, keine Ahnung. Aber das war ganz nett und sehr angenehme Atmosphäre und dann bin ich jetzt hingefahren, jetzt haben wir gerade eine Geschichte gemacht über digitales Bezahlen, weil das ist schon ziemlich abgefahren, wenn man sieht, wie selbst die ärmsten Inder, die im Slum leben, mit dem Mobilfolio alles digital bezahlen, während du in Deutschland beim Bäcker nicht mal mit der Kreditkarte zahlen kannst. Also das ist krass. Ja. Ich habe einen indischen Wirtschaftsprofessor getroffen, der sagt, seine Tochter studiert gerade in Berlin, die promoviert in Neuroscience an der Charité. Und er hätte sie besucht und er sei völlig geschockt gewesen. Er sei mit ihr abends essen gegangen und da hätte man nur Cash bezahlen können. Und dann sagt er, wo gibt's denn sowas? Ja? Wo lebt ihr denn? Wir haben immer gedacht, ihr seid so fortschrittlich in Deutschland, aber Cash? Und da habe ich gedacht, das ist ein Teil unseres Jobs. Das finde ich ganz das Spannende auch daran, dass wir was zeigen können, wie es in anderen Teilen der Welt funktioniert und wir Deutschland auch ein bisschen den Spiegel vorhalten können. Wir denken in Deutschland so oft, dass wir die Spitze der Bewegung sind und dass wir ganz oben stehen. Aber das stimmt in vielen Fällen überhaupt nicht mehr. Das trifft auf viele Länder in Afrika schon nicht mehr zu, das trifft nicht auf Indien zu, überhaupt hier Indonesien, Malaysia, werden Supermächte sein. Indonesien wird eine der größten Volkswirtschaften, Indien sowieso, aber auch Nigeria. Das sind Länder, die werden die europäischen Länder alle ablösen. Alle ablösen. Früher oder später, was die Volkswirtschaft, die Kraft der Volkswirtschaften angeht.
Was glaubst du, hält Deutschland von dieser Entwicklung ab oder hält sie zurück?
Also ich kann es dir nicht sagen. Ich bin schon so lange aus Deutschland weg, fast 20 Jahre. Und ich bin zwar regelmäßig da und bin dann auch von Mal zu Mal geschockter, ehrlich gesagt. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel. Also man hat das ja immer noch so ein Gefühl, das ist alles, auch wenn man im Ausland ist, ohne Witz. Es wird immer noch von der deutschen Pünktlichkeit gesprochen. Und es wird immer gesagt, ja, bei euch fahren doch die Züge alle so pünktlich. Ja, ich habe hier neulich mit der CEO eines großen deutschen Unternehmens gesprochen, die hier zuständig sind für die Pünktlichkeit der Bahn in Singapur, also der U-Bahn. Die kriegen eine Konventionalstrafe, wenn die U-Bahn mehr als 37 Sekunden verspätet ist, müssen die Strafe zahlen. Der Schnitt, ich glaube, der Verspätung hier, wenn es überhaupt eine gibt, ist eine Sekunde. Eine Sekunde Verspätung. Das wird genau gemessen. Und da fragt man sich, was ist in Deutschland los? Warum sind so viele Sachen, für die wir ja eigentlich mal bekannt waren, warum funktioniert das alles nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Antwort drauf. Liegt es daran, dass wir zu faul, zu satt geworden sind? Ich habe hier in Singapur einen Mann getroffen, der begrüßte mich auf Deutsch. Und da sage ich, oh, Sie sprechen Deutsch? Sagt er, ja, ein bisschen nur, aber ich habe immer im Stahlhandel, ich bin im Stahlhandel und habe viel mit deutschen Firmen Geschäfte gemacht, mit deutschem Stahl. Der beste Stahl der Welt. Aber das war, sagt er dann. Ja? Die Chinesen haben das aufgeholt und ihr Deutschen, ihr müsst euch mehr anstrengen. Ihr seid zu faul geworden. Das sagt er mir. Er sagte, ich mache meine Geschäfte jetzt mit China, weil da kriege ich die Stahl in der gleichen Qualität, nur billiger. Früher musste ich nach Deutschland dafür und der Stahl war top und es gab nur deutschen Stahl. Jetzt gibt es aber anderen. Und wenn ihr da nicht aufpasst, seid ihr weg vom Fenster. Das erzählt ihr mir hier in Singapur. Also ich weiß nicht, was da dran ist und da gibt es natürlich auch viele Geschichten, die aufgeblasen werden und so, aber im Grunde genommen, mein Eindruck ist, dass wir es nicht wirklich wahrhaben wollen, dass die Welt sich dramatisch verändert hat und dabei sich noch schneller zu verändern und dass die Konkurrenz da draußen so immens groß geworden ist, dass wir, wenn wir uns da nicht das nicht wahrnehmen und nicht bereit sind, uns darauf einzustellen, einfach hinten runterfallen.
Kann ich mal noch eine private Frage an dich stellen? Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr groß in Deutschland gewesen. Inwieweit würdest du sagen, ist dein Beruf mit deinem Privatleben vereinbar?
Ich habe mit meinen Kindern gesprochen über Work-Life-Balance. Und ich habe immer gesagt, ihr müsst euch den richtigen Job aussuchen, dann habt ihr Work-Life-Balance. Also für mich ist mein Job Teil meiner Work-Life-Balance. Ich mache den Job wahnsinnig gerne. Und ich arbeite auch wahnsinnig gerne, weil er mir so viel Spaß macht. Ich habe zum Glück eine Frau, die den Job auch toll findet, weil sie ihn auch selbst gemacht hat, die Verständnis dafür hat. Und insofern ist es doch einigermaßen vereinbar. Mit den Kindern hat das auch alles gut geklappt. Die haben das natürlich, fanden das auch, glaube ich, ganz cool, dass, wie abenteuerlustig so unsere Familie eigentlich ist. Die haben ja auch viel miterlebt. Insofern, ja, für mich ist das vereinbar. Ich habe aber das große Glück, in diesem Setting zu sein mit meiner Familie. Und tatsächlich macht mir die Arbeit überhaupt nichts aus. Also im Gegenteil, für mich ist dieser Stress, den es da teilweise gibt und oft gibt, das ist positiv. Insofern, das ist meine Work-Life-Balance.
Wahnsinn. Tust du dann irgendwas trotzdem noch irgendwie in deiner Freizeit zum Ausgleich oder sagst du, brauchst du nicht?
Also tatsächlich sehr, sehr wenig, was auch geschuldet ist der Tatsache, ich würde gerne, also ich habe früher viel Handball gespielt und so Mannschaftssportarten gemacht. Mhm. Das geht halt nicht, weil in unserem Job ist es oft so, regelmäßige Termine einhalten ist nicht drin, weil wir dauernd irgendwo anders sein müssen. Dann passiert irgendwas, dann bist du wieder weg. Das heißt, du kannst nicht in einem Team spielen und für dieses Team Verantwortung übernehmen. Das willst du keinem Team. Also musst du Individualsport machen. Ich habe dann früher eine Zeit lang so ein bisschen Gym gemacht, aber das fand ich einfach blöd. Und dann bin viel geschwommen, schwimme jetzt auch wieder. Schwimmen und Laufen habe ich gemacht. Laufen geht nicht mehr, weil wenn man älter wird, dann tut es mit den Knien nicht mehr so gut. Und jetzt schwimme ich halt. Ja. Dann habe ich noch gesegelt. Ich habe mir ein kleines Segelboot mal gekauft in Amerika mit einem Freund zusammen. Für ein Apfel und ein Ei, das ist, hört sich segeln, hört sich immer so toll an. Ist auch toll, aber das ist gar nicht so teuer in Amerika, weil das dann nämlich ganz normal ist. Wenn man am Wasser wohnt, hat man ein Boot, da hat jeder ein Boot. Und da bin ich dann gesegelt, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber auch sehr selten, weil, wie gesagt, wir sind halt oft unterwegs.
Jetzt will man es ja kaum sagen, aber du bist ja schon etwas älter.
Ja, kannst du sagen.
Du steuerst dir so Richtung Ruhestand zu. Du hast natürlich noch ein paar Jahre Zeit. Weißt du schon, wo du den verbringen willst? Willst du zurück nach Deutschland? Lässt du dich in Singapur nieder?
Nö, ich würde am liebsten wäre ich in New York, aber das kann ich mir nicht leisten. Und auch hier Singapur könnte ich mir nicht leisten, in der Rente. Das ist nämlich so alles so wahnsinnig teuer. Das ist auch eine Sache, die wir uns in Deutschland gar nicht klar machen. Wir leben in einem solchen Wohlstand. Wir sind so sozial abgesichert. Das hast du sonst fast nirgendwo auf der Welt. Hier musst du überall kämpfen und du musst schon relativ früh anfangen, Geld zurückzulegen, damit du im Alter einigermaßen über die Runden kommst. Das ist in Amerika so, da musst du früh anfangen, irgendwelche Fonds zu sparen oder sowas, weil mit einer normalen Rente kommst du da nicht weit. Jedenfalls nicht an den Orten, an denen du leben möchtest. Du kommst natürlich irgendwo in Louisiana, in den Sümpfen kannst du auch für wenig leben, aber wenn du in New York leben möchtest oder so oder in Singapur, dann musst du einfach, weil die Kosten so enorm sind, relativ früh anfangen, Geld zu verdienen und dieses Geld dann auch ordentlich anlegen. Das haben wir in Deutschland nicht gemacht. Wir haben unsere Rentenversicherung. Also ich komme noch aus der Generation, heute sage ich meinen Kindern, sie sollen anfangen, privat was zu machen, schon mal nebenbei, weil wir haben das nicht gemacht und deswegen kann ich heute in meiner Rente, wenn sie denn dann in 8 Jahren oder so kommt, oder 7, könnte ich mir von meiner Rente an solchen Orten gar nicht leben. Das heißt, mir wird wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben, als irgendwie nach Deutschland zurückzugehen. Und es ist ja auch nicht so schlecht. Ich sag mal, wenn man da einigermaßen noch sein soziales Netzwerk hat und darauf haben wir immer geachtet, dass wir auch in Deutschland unser soziales Netzwerk behalten, dann ist das in Deutschland schon auch ganz schön, gerade wenn man in Rente ist.
Und Privatwirtschaft, wo man vielleicht mehr verdient hätte, war bei dir nie eine Option?
Ich hatte tatsächlich öfter Angebote. Und habe mir das auch überlegt zwischendurch, weil das Geld, also das, was du bei den Öffentlich-Rechtlichen verdienst, ist nicht schlecht. Aber die Angebote in der Privatwirtschaft sind einfach nochmal ein Vielfaches höher. Wenn ich sehe, was meine Freunde in der Privatwirtschaft verdienen, mit vergleichbaren Jobs und vergleichbarer Ausbildung, das ist einfach eine andere Nummer. Da können wir gar nicht mithalten. Aber ich habe immer gesagt, mir geht es nicht ums Geld, sondern ein Teil meines Verdienstes ist auch der Job, den ich mache. Und der ist halt einfach so außergewöhnlich, das ist für mich ja auch eine Form der Bezahlung. Und nein, ich bin auch der Meinung, gerade öffentlich-rechtlich, wir stehen ja immer jetzt in letzter Zeit so unter Druck, aber ich glaube, öffentlich-rechtlich ist enorm wichtig. Ich habe gerade mit dem Botschafter, dem kenianischen UN-Botschafter gesprochen, der hat gesagt, wir brauchen eine unabhängige, freie Presse und Qualitätsmedien, denn wir brauchen Transformation unserer Gesellschaften. Das geht nur mit sauberer Information. Und was da im Moment an Desinformation draußen unterwegs ist, führt dazu, dass die Leute verblöden und nicht mehr wissen, was wirklich in der Welt passiert. Und das zerstört diese Welt. Und ich habe immer fest daran geglaubt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und sauber und ordentliche Informationen generiert, damit die Menschen draußen, die uns bezahlen, Informationen bekommen, die wichtig für ihr Leben sind und mit denen sie was anfangen können. Wir machen auch Fehler, keine Frage. Aber ich glaube, verglichen mit anderen ist die Qualität unserer Information besonders hoch. Und das sehe ich auch als gesellschaftliche Aufgabe. Insofern, das wollte ich immer, daran teilhaben, unsere Demokratie zu stabilisieren mit vernünftigen, und dazu gehört vernünftige Information. Und auch das ist in Form für mich ein Teil der Bezahlung.
Vielleicht noch eine Anschlussfrage dazu. Wie würdest du einschätzen, wie frei du arbeiten kannst als Journalist?
Ja, das ist interessant, aber diese Frage kriege ich so oft gestellt. Also das Erste ist, es gibt niemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Es ist nicht so, dass irgendwo die Bundeskanzler oder der Bundeskanzler anruft und sagt, Herr Hano, das will ich aber, dass Sie das so und so berichten. Das gibt nämlich Leute, die behaupten das. Die behaupten, dass ich meine Weisungen direkt aus dem Kanzleramt kriegen würde. Ja, unter Merkel war das schon so, da haben sie gesagt, ja, die Merkel sagt ihnen doch genau, was sie tun sollen. Also es ist völliger, völliger, totaler Schwachsinn. Also das ist noch nie passiert. Selbst, dass mein Chefredakteur mir vorschreiben würde oder Chefredakteurin mir sagen würde, das wollen wir, dass du das so und so machst. Das ist auch noch nie passiert. Noch nie. Noch nicht ein einziges Mal. Es gab einmal eine Situation, da hat die Politik versucht, Einfluss zu nehmen auf meine Berichterstattung. Und die hat mein damaliger Chefredakteur Brender sowas von in die Ecke gestellt, die diesen Versuch gestartet haben. Also der hat mir den Rücken freigehalten und dieser Versuch ist kläglich gescheitert. Also es gibt natürlich den Versuch der Einflussnahme und der ist mal direkt und mal subtil. Aber ich kann für mich persönlich, und ich glaube, ich spreche da für die allermeisten Kollegen, wir werden nicht beeinflusst. Uns wird nicht gesagt, wie wir und was wir berichten müssen. Was natürlich schon der Fall ist, in Ländern wie, ich sage jetzt mal, China oder Nordkorea oder ja, in diesen autoritären Staaten, da hast du halt eine große Verantwortung auch für deine Mitarbeiter. Und da musst du schon dir vorher überlegen, also was machst du und wie weit gehst du? Und auch du hast auch eine Verantwortung für die Interviewpartner, weil die sind im Zweifel weg. Ja, die werden eingesperrt, die werden festgenommen. Das ist alles passiert und ich habe das alles mitgekriegt, zum Glück nicht mit meinen Leuten. Aber da bist du natürlich schon eingeschränkt in dem, was du berichtest, weil du bestimmte Dinge nicht berichtest oder nicht so deutlich aussprichst, weil du weißt, wenn du das tust, gefährdest du die Person X, Y und Z. Und da funktioniert die Zensur dann teilweise schon. Also wir haben uns diese Grenzen sehr weit gedehnt, aber auch wir oder ich habe manche Dinge nicht gemacht, weil ich wusste, dass das im Zweifel auf eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zurückfällt, der mir dabei geholfen hat, das zu recherchieren. Und das wäre schlecht, weil der ist dann im Gefängnis oder der verschwindet einfach oder wird, ich sag mal, für ein paar Tage verhört.
Ich hätte dann noch mal ein paar Fragen zu deiner Persönlichkeit. Mhm. Hast du Vorbilder?
Habe ich Vorbilder, ja. Also ich habe viele Vorbilder. Ich hab da viele Vorbilder. Einmal, ich habe drei männliche Vorbilder. Das ist mein Vater, mein Opa und mein Onkel. Für ganz unterschiedliche Dinge. Mein Opa ist ein Vorbild, weil es ein totales Stehaufmännchen ist. Der ist so oft irgendwie auf die Nase gefallen und immer wieder aufgestanden. Und er hat es geschafft schließlich und ist sehr erfolgreich geworden, obwohl er zwischendurch, also viele hätten schon aufgegeben, aber er hat nie aufgegeben. Und das ist ein großes Vorbild. Mein Vater, weil er sich immer auch bereit war, sich mit allen anzulegen. Also der hatte sich mit den Kommunisten genauso angelegt wie mit den Faschisten in Spanien und den Kommunisten in der DDR. Beide haben ihn gehasst und dann sage ich, hat er alles richtig gemacht. Ja, also wenn die einen und die anderen dich hassen, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann habe ich einen Onkel, der kommt aus Bayern und der hat so ein bayerisches Laissez-faire. Der hat einen Stil, ich finde das einfach so wahnsinnig charmant. Ich wollte immer so sein wie er, also habe ich leider nicht ganz geschafft, aber so einen gewissen bayerischen Charme, das war, finde ich, ganz, ganz toll. Und meine Mutter ist ein Vorbild für mich immer gewesen, die es geschafft hat, mit vier Kindern, die ziemlich viel Rabatz gemacht haben, immer, da die Ruhe zu bewahren und uns da einigermaßen groß zu ziehen, das ist auch ein Vorbild für mich. Also, dass man in dem größten Stress, in dem man steckt, auch mal Ruhe bewahren kann und nicht immer alles auf die Goldwaage legt, sondern auch mal fünfe gerade sein lassen kann und sagen kann, ist ja gut, ja, okay. Mach du mal. alles schön. Also das sind eigentlich meine Vorbilder.
Uns würde jetzt noch interessieren, wie definierst du für dich Erfolg?
Ui. Das ist... Also ich sage immer zu allen, also hier den Kolleginnen und Kollegen und auch meinen Kindern und so weiter, das Wichtigste ist fertig werden. Ja, also es ist... Oft ist es so, man hat eine Idee von Erfolg und weiß, ich will das und das erreichen. Und man blockiert sich dabei selber am Ende, weil man so einen hundertprozentigen Anspruch an sich hat. Und den kann man nie erreichen. Du wirst niemals 100% von dem erreichen, was dein eigenes Erfolgsziel ist. Das wird nicht gehen. Du kannst dich immer nur annähern. Und viele Leute scheitern daran, dass sie Erfolg für sich zu starr definieren und zu fest definieren. Ich würde für mich, wie gesagt, Erfolg definieren als fertig werden. Ich setze mir so ein Zeit, okay, bis da und dahin muss ich das und das ungefähr erreicht haben. Ob ich dann 100% erreicht habe, weiß ich nicht. Aber ich muss bis dahin was abgeben und dann bin ich erfolgreich. Wenn ich das schaffe, ob das nun ein Stück ist, das ich mache, oder ob das ein Auto ist, das ich repariere, ich muss irgendwie zum gewissen Zeitpunkt, muss es fahren oder muss der Film auf dem Sender sein. Und das ist ein Erfolg, wenn ich das in der Zeit X etwas geschafft habe. Dass ich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, nein. Also ich glaube, das würde ich für mich nicht als Erfolg definieren, weil dann würde ich jeden Tag scheitern.
Wenn wir bei Erfolgen sind, was war dein größter Erfolg, an den du dich jetzt spontan erinnern kannst?
Ui. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Eine habe ich schon gesagt, mein größter Erfolg, das war für mich so ein innerlicher Erfolg, dass meine Vorhersage, dass Donald Trump Präsident wird, und dann das schon 2015 vorher gesagt habe, dass das eingetroffen ist. Und ich habe damit sehr viele Wetten abgeschlossen, weil alle gesagt haben, ich bin bescheuert, niemals wird der Präsident. Und ich habe viele Wetten abgeschlossen. Ich habe immer um Kisten Rotwein gewettet und hatte dann einen schön gefüllten Weinkeller sozusagen am Ende. Also das war ein schöner Erfolg. Ein anderer Erfolg war, das war in Japan während des Erdbebens. Als das passiert ist, habe ich es mit unserer Producerin Fuyuko Nishisato, eine ganz coole ältere Dame, die wirklich wahnsinnig, also sie war schon 70, aber die wahnsinnig agil und schlau. Und ich habe ihr gesagt, Fuyuko, ich möchte gerne, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den japanischen Premierminister vor die Kamera kriegen. Weil alle wollten den haben, niemand hat ihn gekriegt. Und wir waren tatsächlich nach einem Jahr die Ersten, die ihn bekommen haben. Und dann frage ich den Premierminister, wie kann das denn sein? Die ganze Welt wollte sie vor die Kamera haben, ein Interview mit ihnen haben, die BBC, New York Times, alle. Und warum sprechen Sie denn mit mir? Wie ist das denn gekommen? Und dann sagt er, ja, weiß er auch nicht. Aber seine Berater hätten gesagt, er sollte mit uns sprechen. Wir hätten am saubersten und am seriösesten über die ganze Krise berichtet. Und uns könne man vertrauen. Und das war ein toller Erfolg. Also dass die Arbeit von unseren Mitarbeitern, den japanischen Mitarbeitern, weil ohne die bin ich ja gar nichts. Ohne meine Producer, die vor Ort die Sachen mitorganisieren, bin ich ein Nichts. Ich kann dann einen schönen Text schreiben, aber ohne dass sie mir dabei helfen, die Sachen zu recherchieren, bin ich bedeutungslos.
Okay, das heißt dann für uns oder für alle anderen da draußen, mit dem Team steht und fällt der Erfolg des ganzen Projektes, egal was du tust. Okay, jetzt nur noch zum Abschluss unseres Podcasts. Nenn uns doch gerne mal deine drei Top-Ratschläge, die du einem jungen Menschen mitgeben würdest.
Top-3 Ratschläge. Also wenn man in den Journalismus gehen will, muss man grundsätzlich neugierig sein. Man muss Dinge wissen wollen. Das bedeutet sehr viel Arbeit, Fleißarbeit. Das heißt, man muss auch fleißig sein. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3 ist, ehrlich zu sich selber sein, ob man auch das Talent hat, auch zum Schreiben. Denn nicht jeder, der also neugierig ist und fleißig ist, kann das dann auch noch in gewisser Weise auch zu Papier bringen oder in einen Fernsehfilm umwandeln. Das muss man ausprobieren und da muss man für sich irgendwie klarkriegen, was für einen das Beste ist. zum guter Letzt, ich bin Fernsehjournalist und Fernsehjournalismus ist was ganz anderes als Zeitungsjournalismus oder Radiojournalismus. Wenn man in der einen Sache nicht klarkommt, dann kann man auch das andere noch ausprobieren. Weil es ist was ganz anderes, einen Film zu machen, als einen Zeitungsartikel zu schreiben. Also auch da kann man neugierig sein und gucken und ausprobieren, was da die richtige Richtung für einen ist.
Ich muss jetzt ganz abschließend nochmal sagen, also wir kennen uns ja, das kann man vielleicht mal kurz im Podcast erwähnen, wir haben uns dieses Jahr im März das erste Mal getroffen oder einmal getroffen eben in New York und haben uns beide noch zurückerinnert eben, wie tolle Geschichten du erzählen hast, weil du bist einfach ein Mensch, der wahrscheinlich schon so viel erlebt hat, das kann kaum ein anderer, dass er über die Arktis in Indien, in New York, über die Politik Bescheid weiß, deswegen war es jetzt gerade eine Ehre, dass du bei uns im Podcast warst. Hat wirklich Spaß gemacht, mal so ein bisschen Einblick zu bekommen.
Ja.
Und wir würden uns freuen, wenn wir dich vielleicht mal irgendwann wiedersehen.
Ganz bestimmt. Also ich habe mich auch gefreut, bei euch zu sein und das können wir irgendwann mal wieder machen. Und wenn ihr mal in der Gegend seid, kommt einfach vorbei.
Machen wir. Ciao.
Macht's gut.